Ecke dabei, kann ich mal sehen. Ihr seid die Donnerstagabend-Profis, ihr wisst schon, was euch erwartet. Wir haben vielleicht, okay. Ganz ehrlich, wir hatten Flachmann dabei mit Rum oder sowas. Glühwein, Grog. Auch nicht, okay. Ich bin in den letzten Monaten auf ein Thema geradezu gestoßen worden, das nicht das Thema von heute Abend ist, aber der Aufhänger. Okay? Und zwar ist das der ganze Themenbereich Beziehung, Liebe, Verliebtsein, Partnerschaft, Ehe. Und zwar, ich bin darauf gestoßen worden, weil ich echt in der letzten Zeit so viele Gespräche hatte mit entweder Bekannten, deren Ehe gekriselt hat oder Verwandten oder Leute, die irgendwie gerade frisch verliebt waren oder deren Beziehung gerade irgendwie zustande gekommen ist. Und das sind so Sachen, sodass ich in der letzten Zeit ein bisschen drüber nachgedacht habe und jetzt mal mit euch drüber nachdenken will, was es eigentlich auf sich hat, weil es ist schon ein bisschen komisch, gell? Alle Beziehungen oder so gut wie alle Beziehungen, die beginnen so total verliebt, hast du schon gemerkt? Die beginnen so Hals über Kopf verliebt, so über beide Ohren, aber nach ein paar Jahren ist meistens oder ganz oft überhaupt nichts mehr davon da. Ist komisch, oder? Also die Leute fangen an und sehen die unendliche Schönheit und unendliche Herrlichkeit einer anderen Person und ein paar Jahre später gehen sie mit der Person vor einen Anwalt. Oder sie haben so einen Eindruck, für die ganze Liebe, die ganze Beziehung ist wie verpufft, es ist irgendwie nichts mehr da. Und ich habe mir folgende Frage gestellt, und zwar die: Wie hängt eigentlich dieses Gefühl von erster Liebe, von Verliebtsein, wie hängt das eigentlich zusammen mit sowas wie einer reifen Partnerschaft? Ist ja eine gute Frage, oder? Ich meine, verliebt ist man relativ schnell, eine Ehe zu führen oder so ist nochmal echt ein ganz anderer Deal. Ich habe mich so gefragt, also ich meine, dass es nicht das Gleiche ist, wissen wir schon, so nach dem Motto, eine glückliche Ehe bedeutet ein Leben lang Hals über Kopf verliebt zu sein. Also ich glaube, soweit sind zumindest die Verheirateten unter uns schon, dass sie wissen, das kann es nicht sein und so. Also, aber was muss da, ein paar schütteln so den Kopf so völlig, also, so, nee, was muss dazukommen oder wie muss sich die Liebe oder was verändern, wenn aus einfach so einer ersten Liebe, so ein Verliebtsein, sowas wie eine reife Beziehung werden soll? Und ich glaube, da gehören total viele Sachen dazu. Und die Ehetherapeuten und Berater unter euch, die wüssten da jetzt besser Bescheid als ich. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich glaube, da gehören wahnsinnig viele Sachen dazu. Ich habe nur über eine Sache nachgedacht, über die ich voll oft nachdenke. Ich spreche ja oft über erste Liebe und solche Sachen. Ich habe nachgedacht, was hat es mit Verliebtsein auf sich? Und ich habe einen Verdacht. Und der Verdacht ist, dass Verliebtsein wahnsinnig viel damit zu tun hat, dass zwei Menschen eine Ähnlichkeit zwischen sich feststellen. Okay? Das sind Leute, die sagen dann sowas wie, ah, ich habe den Eindruck, wir kennen uns schon seit Jahrzehnten. Ja, und dabei kennst du dich erst seit ein paar Tagen. Oder so, ja? Oder so, ich weiß genau, was du gerade denkst oder so. Oder Seelenverwandtschaft sind so Metaphern, die da ins Spiel kommen. Und die Wahrnehmung zwischen Verliebten ist sowas wie, ich habe jemanden gefunden, der so voll so tickt wie ich. Und da gibt es zwar schon Unterschiedlichkeiten, aber ich glaube, das, was in unserem Unterbewusstsein connected, was sich verbindet, wenn man sich verliebt, ist dieses Ding wie, ich spüre, du hast was ich auch habe, oder du kannst mir was geben, wonach ich zutiefst sehne. Da verbindet sich was. Okay? Und gleichzeitig, was unglaublich Schönes, ich habe mal den Spruch gehört, dass Verliebte einander so sehen, wie Gott uns sieht. Mit den Augen Gottes sehen. Es ist sowas wie, du siehst die gleiche Person, die du vorher auch gesehen hast, aber du siehst sie auf einmal in anderem Licht. Außer du hast dich sofort verliebt beim ersten Mal. Aber ich erinnere mich noch, ich habe meine Frau so ein Jahr schon so ein bisschen gekannt, bis ich mich richtig in sie verliebt habe. Und die fand ich vorher schon immer nett und hübsch und alles. Aber wenn du dich in eine Person verliebst, du siehst jemand nochmal so wie übergossen von göttlicher Schönheit. Oder so wie, wow. Und das Erstaunliche ist, Man redet da oft schlecht drüber und sagt ja so, die Verliebten, die laufen mit einer rosa Brille durch die Gegend. Aber die Wahrheit ist, Verliebte sehen schon wirklich die wahre Person. Die sehen auch die Schwächen. Die sagen, ja, ich weiß, sie hat eine krumme Nase, aber sie ist wunderbar. Okay? Die sehen schon die gleiche Person, aber sie sehen sowas wie die innere Wesensschönheit eines Menschen. Ich will das mal so hinschreiben. Die Wesensschönheit. Und die ist erstaunlicherweise nicht in einem Gegensatz zu der Tatsache, dass eine Person auch Schwächen hat. Okay? Die Wesensschönheit geht direkt auf die Individualität einer Person. Die sagt, du darfst genauso so sein, wie du bist. So wie du bist, das ist wunderschön. Ich schaue dich an und sage, wow, was für ein gigantischer Mensch. Also ich habe so zwei Kennzeichen von Verliebtsein mal gebracht. Das eine ist so dieses Erkennen von Gemeinsamkeiten. Und das andere ist, du siehst einen Menschen an und hast den Eindruck, hey, ich sehe einfach, dass diese Person in sich schön ist. Und dann kommt jemand anderer und sagt, ja, ich meine, klar, ist schon eine Nette und so und hat auch lange Haare und sowas, aber du verstehst es nicht, sie ist wunderbar. Weißt du, das kann nur jemand sehen, der selber verliebt ist. Sagst du, ich meine, ist dir nie aufgefallen, dass der immer so macht beim Reden oder so? Er ist völlig egal, er ist einfach super, ist ein toller Kerl, der ist so toll. Und hast du seine Augen gesehen? Naja, sind halt blaue Augen. Nein, es sind, ey, wenn du in diese Augen schaust und so. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? So, jetzt ist das Problem, das mit Wesensschönheit ist schön und gut, aber um diesen ersten Ring, um diese erste Serie von Erfahrungen mit einem Menschen, in den ich mich verliebe, da kommt ein zweiter Ring, ne, ihr ahnt schon. Und dieser zweite Ring, der kommt einfach dazu durch Erfahrungen mit dieser Person. Und am Anfang, was uns anzieht, am Anfang, was so connected zwischen zwei Menschen, ist die Gemeinsamkeit. Aber je besser du jemanden kennenlernst oder erst recht, wenn du in einer Partnerschaft lebst, merkst du auch die Dinge, wo man sich nicht ähnlich ist. Schon gemerkt? Ne? Am Anfang, du verstehst dich super und dann im Laufe der Jahre, es ist eigentlich nicht so, dass man sich immer besser kennt, glaube ich, sondern man erkennt auch immer deutlicher, wo man echt richtig verschieden ist. Weil weißt du, das, was die Verliebten erkennen, ist Wahrheit. Nämlich, dass es sowas wie Seelenverwandtschaft zwischen Menschen gibt. Wir Menschen haben auf gewisse Weise ähnliche Erfahrungen und deswegen kann ich in einem anderen Menschen zutiefst was erkennen, was ich auch habe und bin. Aber was genauso stimmt, ist, dass alle Menschen ultimativ auch verschieden sind. Und ich glaube, es gibt keine Partnerschaft ohne, das Erkennen, ich male das mal so schwarze Punkte, weil das sind dann manchmal eher so unangenehme Faktoren, ohne Erkenntnis von Sachen, hey, das sind wir völlig verschieden. Wie kann man so denken? Wie kann man so drauf sein und sowas? Das sieht doch jeder. Und so, ne? Je länger du in der Partnerschaft bist, desto deutlicher siehst du auch die Punkte, wo du echt verschieden bist. Und du siehst nicht nur die Verschiedenheiten, sondern du siehst natürlich auch die Schwächen deutlicher. Ne? Der Verliebte, der sieht die Schwächen zwar auch, ne? Aber der kann damit leben. Und im Laufe, wenn eine Beziehung reifer wird, desto deutlicher merkst du, wow, die Schwächen, die gehen auch nicht einfach nur weg, die bleiben auch irgendwie. Ne? Und der andere ist auch irgendwie anders. Dann kommen diese Sätze wie, du verstehst mich einfach nicht. So, früher hast du gehofft, so oh, einer, der mich zutiefst und allen versteht, und jetzt denkst du wahrscheinlich, sie versteht mich einfach nicht. Warum verstehen Männer einen eigentlich nie? Und so, also, diese Sachen. Warum verstehst du eigentlich, warum hörst du eigentlich nie zu? Und so. Ich kenne das nur aus schlechten Filmen und Romanen. Und so. Aber was das Tolle ist, im besten Falle, und deswegen schreibe ich jetzt mal über das ganze Ding hier drüber, ideale Liebe, ne? Im idealen Fall, kann ich aus dieser ersten Erfahrung, nämlich diesem Erkennen der Wesensschönheit eines Menschen, kann ich aus dieser Erfahrung raus auch die anderen Dinge irgendwie ertragen oder auf sinnvolle Weise integrieren. Ich beschreibe euch mal, wie ich mir das vorstelle. Ich kann mir vorstellen, dass Leute in eine Partnerschaft schlittern, die eigentlich nicht wirklich verliebt sind, sondern keine Ahnung, das war ein Zufall und jetzt ist sie schwanger und jetzt bleiben wir halt zusammen oder so. Keine Ahnung, es gibt unterschiedliche Gründe. Aber grundsätzlich, ich glaube, auch wenn dieses erste Verliebtheitsgefühl irgendwann schwindet, das, was du, als du Hals über Kopf verliebt warst, in einem anderen Menschen gesehen hast, war ja was Wahres. Du hast die Wesensschönheit dieses Menschen gesehen und diese Erfahrung kann dich durchtragen durch Zeiten, wo du auch relativ deutlich die Unterschiede merkst und die Sachen merkst, wo dein Partner Schwäche hat. So, das wäre der Idealfall. Das sagt, aus der Kraft dieser Schönheit, die ich in dir gesehen habe, Klammer auf, trotz deiner Schwächen. Viele Menschen verlieben sich sogar in schwachen Situationen ineinander, wenn der andere nicht brilliert, sondern gerade mal Schwäche zeigt. Das ist auch interessant, Klammer zu. Aus der Kraft dieses Erkennens von der Wesensschönheit eines anderen Menschen schaffe ich es, wenn die Liebe reif wird, wenn ich bereit bin, durch einen Lernprozess der Liebe zu gehen, schaffe ich es auch, diese schwarzen Punkte irgendwie auf sinnvolle Weise zu integrieren und nicht dran zu verzweifeln. Okay, warum erzähle ich euch das alles? Das ist nur die Einführung. Ich bitte euch jetzt mal, die Bibel aufzuschlagen auf eine Stelle, die sehr, sehr, sehr provokativ über menschliche, über Partnerschaft zwischen Mann und Frau spricht. Und zwar ist das ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Kleinasien, in der heutigen Türkei, in Ephesus. Also der Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 25 bis 30. Epheser 5, 25 bis 30. Das sind diese Stellen, die für uns als Männer immer ein bisschen hart zu nehmen sind. Aber ihr schafft es. Männer, also das ist der Grund, warum hier nicht so viele Männer sind, ne? Weil solche Sachen kommen hier. So, ihr schafft es. Männer, ihr zieht es durch. Wir ziehen es gemeinsam durch. Nochmal Zusammenfassung von der Einleitung. So reife Liebe schafft es. Das, was ich als verliebter Mensch an der Wesensschönheit eines Menschen erkannt habe, das aus der Kraft dessen auch die Dinge zu integrieren im Laufe eines Lebens, wo der andere mich nicht versteht, wo der andere anders ist, wo der andere Schwächen hat, wo ich anders bin, wo ich Schwächen habe. Okay? So, Epheser 5, 25. Alle Frauen, lest mal mit mir. Laut. Nee, ich lese mal vor. Ihr Männer liebt eure Frauen. Nein, ich. Aber es ist bezeichnend, dass die Resi auch so mit Blick auf ihren Mann hier das gerade vorgelesen hat. Nehmen wir das. Ja. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er, also Christus, will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Eine kleine Seitenbemerkung, Kirche, das klingt für uns hochgradig religiös. Das Wort, das ursprünglich da steht, Ekklesia, heißt wirklich nichts anderes als eine Versammlung von Christen. Also da sind einfach Christen gemeint, die sich halt treffen. Menschen, die Jesus gut finden und Jesus nachfolgen und sich dann treffen. Das ist eine Kirche im Verständnis von Paulus. Also nicht noch nicht übermystifizieren. Er spricht davon, dass Jesus diese Menschen, die sich da treffen, diese armen Leute, die da rumhocken in Korinth oder sonst wo in Ephesus, dass er die liebt und dass wir Männer auf gleiche Weise unsere Ehefrauen lieben sollen. Nur die Ehefrauen sind gemeint. Eure Frauen, liebt eure Frauen. So weiter geht's. Vers 28, darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Nun normalerweise wäre das jetzt eine richtig heiße Bibelstelle, um über Ehe und Partnerschaft zu predigen, aber das habe ich nicht vor, sondern ich will das mal andersrum aufziehen und sagen, hey, was sind da für krasse Aussagen drin über die Gefühle, also die emotionalen, das, was emotional bei Jesus abgeht bezüglich uns armen Christen. Okay, auf das will ich raus. Ich will mal anschauen mit euch zusammen diese Verse, diese fünf Verse. Was sagt es aus über Jesu Liebe zur Kirche? Und ich will eine Sache gleich mal vorweg schicken, dass die nicht immer unbedingt, also dass bei dem Wort Kirche jetzt nicht bei jedem von uns innerlich so ein Fanfarenkonzert losgeht, das ist was ganz Tolles. Das setze ich mal schon mal voraus. Kirche ist für die allermeisten Leute heute ein Buhwort. Wirklich so, also, ey, das ist, da muss ich nicht hin. Auch für Menschen, die was mit Gott und Jesus am Hut haben und so, sagen sie, Jesus ja, aber Kirche, also das kann ich mir eher sparen. Und so, es ist eine sehr provokative Aussage, was hier gesagt wird, wenn man bedenkt, ne, wie wir oft Kirche oder Christenheit so erleben. Lass uns mal anschauen. Erstmal, ich habe eine Frage an euch. Wenn du in diese fünf Verse reinschaust, in welcher Situation hat Jesus diese Versammlung von Gläubigen, diese Kirche geliebt. Das ist ein bisschen trickreich. Ich lese nochmal vor. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Und dann geht es weiter. So will er, um die Kirche rein und heilig zu machen, so will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Wann hat er die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben? Wovon spricht das? Okay, vom Kreuz. Wie sah da so seine Kirche aus, für die er sich hingegeben hat zu dem Zeitpunkt? Ja. Also, das waren zu dem Zeitpunkt nur noch 12 Jünger. Und was haben die so gemacht, als Jesus gestorben ist gerade? Da waren sie gerade alle geflohen. Ja. Also, ist interessant, wenn hier gesagt wird, er hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben. Und wenn nachher auch gesagt wird, um sie heilig, rein und ohne Runzeln und Falten erscheinen zu lassen, dann bedeutet das, er hat sie geliebt zum Zeitpunkt, wo sie gerade vom Glauben abgefallen und richtig hässlich war. Er hat sie geliebt, um sie heilig und unheilig erscheinen zu lassen. Er hätte auch sagen können, er hat sie geliebt, weil das waren die totalen Checker. Ich meine, die waren so heilig alle, das glaubst du gar nicht. Also heilig wie die waren, so perfekt, also Wahnsinn. Nee, diese Liebe Jesu zur Kirche zeichnet sich offensichtlich aus, dass sie bedingungslos war, beziehungsweise nicht, weil sie perfekt war. Oder perfekt ist. Das ist die eine Sache, jemanden zu lieben, weil er perfekt ist. Du ziehst jemand an und sagst, ich meine, das ist eh der vollkommene Mensch. So. Es ist was anderes, jemanden zu lieben in einer Situation, wo er überhaupt nicht perfekt ist. Das ist die eine Sache, deine Kinder an dem Tag zu lieben, wo sie echt alles super gemacht haben. Und es ist eine andere Sache, deine Kinder an einem Tag zu lieben, wo ja, du weißt schon. Und so. Ne? Es ist die eine Sache, jemanden attraktiv zu finden, der attraktiv ist. Das ist eine andere Sache, eine Braut zu lieben, von der es heißt, er hat sie geliebt, um sie herrlich vor sich erscheinen zu lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Das heißt, sie hat Flecken und sie hat Falten und andere Fehler. Ich weiß nicht, für welche anderen Fehler es ist, aber es hört sich interessant an. Er wollte sie nicht nennen. So, jetzt zweite Frage. Jesu Liebe zur Braut. Sprachfehler oder so, weiß ich. Flecken und Falten und da lispelst du noch und so. Naja, ist egal. Lass uns anschauen. Wie zeigt sich diese Liebe? Ich meine, Liebe kann unterschiedlich sein. Du kannst Liebesbriefe schreiben oder kannst nett hier zublinseln und sowas. Was wird hier gesagt über Jesus, welche Aktivität seine Liebe drauf hat? Lass uns mal reinschauen in diese Verse. Kommen drei oder so vier Verben vor. Kannst du einfach mal reinrufen, wenn du auf eins gestoßen bist? Frage unklar oder? Frage unklar. Hier stehen ein paar Aussagen drin, was Jesus tut, der Kirche gegenüber. Also ich stelle die Frage, von welchen Aktivitäten Jesu ist die Rede, die uns davon erzählen, ne, worin zeigt sich seine Liebe? Er tut sie reinigen, genau, er will sie reinigen. Was noch? Er ernährt sie. Er gibt sich hin, er hat sich für sie hingegeben und eins noch? Und er pflegt sie, genau, das sind die vier Sachen. Das ist sehr interessant, ich schreibe es erstmal hin, ich nenne es mal dienend. Oder man könnte sogar sagen, opfernd, er gibt sich hin. Also es ist eine Liebe, die richtig konkret wird. Ich liebe das, das ist total schön. Hier heißt es in Vers 29, keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn. Das Pflegen könnte man auch, passt gut heute zum Tag, übersetzen mit erwärmt. Erwärmt sie. Also dieses Verb, das da steht, ist sowas wie umhegen, wirklich sich kümmern. Hey, darf ich dir deinen Körper noch ein bisschen einölen? Du hast da so eine Stelle oder sowas und hier ist eine Wärmflasche und hier hast du einen kleinen Tee und so. Also eigentlich so ganz, ganz zärtliche Ausdrücke, wie du halt jemanden körperlich pflegst, keine Ahnung, weil er alt und gebrechlich ist oder ein kleines Kind oder krank. Ernährt und pflegt ihn. Also wirklich ich weiß nicht, ob ich es rüberbringen kann, aber sie hat eine sehr zärtliche Sprache, so eine gute Ernährung, so schau, dass du hiervon noch was isst und das hier und ein bisschen Brei noch, also ist echt süß. Okay. Und jetzt ist die Frage, welches Ziel hat Jesus mit seiner Liebe? Was hat er damit vor? Lass uns nochmal reinschauen. Warum tut er das? Oder wozu tut er das? Genau. Also, er möchte, dass sie heilig und makellos wird. Und in Vers 27, er möchte, dass sie ohne Flecken und so weiter, ohne Runzeln ist. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass seine Liebe sie verändert. Okay? Seine Liebe verändert sie. Also wichtig, er fängt sie an zu lieben zum Zeitpunkt, wo sie noch hässlich ist, aber er vertraut darauf, dass seine liebende Fürsorge sie nach und nach verändert. So, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, worauf will ich raus mit der ganzen Geschichte? Miau. Alle Effektivität im Reich Gottes hat damit zu tun, dass unser Herz seinem Herz ähnlicher wird. Ne? Egal, ob es um das Prophetische geht, also dass wir seine Stimme hören, egal, ob es um die Vollmacht, Zeichen und Wunder zu tun geht, ob es um Vollmacht in der Fürbitte geht, alles, was geistliche Autorität ist. Geistliche Autorität bedeutet, die Vollmacht, geistliche Dinge zu verändern. Okay? All das hat damit zu tun, dass mein Herz, dass meine Gefühle näher an das rankommen, wie Jesus fühlt, was Jesus wichtig ist. Er vertraut mehr geistliche Autorität der Person an, deren Herz ähnlicher dem Seinen ist. Okay? Jetzt da. Eine Frage, wie fühlt Jesus für seine Braut? Wie fühlt Jesus für die Kirche? Er fühlt absolut leidenschaftlich, absolut zärtlich für sie. Und das Problem ist, dass wir, die wir alle im Prozess sind, näher zu Jesus hinzukommen, sind dabei, mit reingezogen zu werden in diese Gefühlswelt Jesu. Und wir sprechen an diesen Donnerstagabenden hier von einer Gebetsbewegung. Wir glauben, dass Gott eine Gebetsbewegung in Deutschland und in anderen Ländern hervorbringt von Männern und Frauen, die dafür Sorge tragen, dass wir als Leib Christi zurückkommen in unsere Identität als Haus des Gebetes und als Braut Christi. Aber dieses Ding steht und fällt mit einer Sache, und zwar mit der Sache, dass wir selber anfangen, dass wir selber lernen, die Kirche, die Gemeinde, als Braut Christi zu sehen. Und es ist eine Sache, das im Munde zu führen, zu sagen, ja, das ist die Braut Christi. Das andere ist, die Kirche, wie sie nun mal in ihrer Konkretheit aussieht, zu lieben, wie Jesus sie liebt. Paulus sagt, ihr sollt lieben, wie Christus lebt. Ihr sollt lieben, wie Christus lebt. Unser Herz hat es mit Liebe eigentlich nicht so. Okay? Unser Herz, erschreck nie drüber, wenn du Stolz und Egoismus in deinem Herz entdeckst. Das ist die normale Software, das normale Betriebssystem, das seit dem Sündenfall auf deinem Computer läuft. Das ist völlig normal. Sowas wie authentische Liebe ist ungewöhnlich. Im letzten Sommer hatten wir diese Lehrserie, die Liebe, das Leid, die Herrlichkeit. Da ging es nur darüber, um diesen mühsamen Prozess, wie Jesus uns mit hineinnimmt, in sowas wie authentische Liebe, das zu lernen, das verflixt schwierig. Und wir haben drei Ausflüchte, mindestens, also ich komme noch auf mehr wahrscheinlich, aber wir haben mindestens drei Ausflüchte, die uns daran hindern, die Kirche zu lieben. Okay? Jesus, und kurzes Ding, wenn ich von Kirche spreche, ich spreche von all den Menschen, die an Jesus glauben. Ganz einfach. Ich glaube an alle, die an Jesus glauben und getauft sind. Das ist so meine Kategorie. Die gehören in irgendeiner Weise zur Kirche. So, unser Herz tut sich schwer mit authentischer Liebe und deswegen haben wir drei Hauptausflüchte, und über die möchte ich heute Abend sprechen, die Kirche wirklich zu lieben. Und zwar, das erste ist, ich nenne das mal theoretische Liebe. Theoretische Liebe. Und zwar theoretische Liebe funktioniert so. Ich sage, liebe Marianne, oder nenn irgendeinen Namen, liebe Angelika, ich liebe dich total. Das Einzige, womit ich ein Problem habe, sind alle deine Eigenschaften. So, dein Wesen ist super, nur du siehst halt echt kacke aus. Wenn du sprichst, stellst du mir die Haare auf. Und auch deine Familie finde ich ganz schlimm und alle anderen Eigenschaften, auch Charaktereigenschaften, vergiss es. Mit denen habe ich echt ganz große Mühe. Das heißt, ich liebe irgendwie in der Theorie, aber die theoretische Liebe hat irgendwie ganz wenig zu tun mit der real existierenden Person. Ha? Übertragen auf die Kirche, sage ich so, ja, die Kirche, hey klar, die Christenheit, Leib Christi, total wichtig und sowas. Aber diese Gemeinde, die ist das Letzte und dieser Pastor oder dieser Pfarrer, ich meine, ist unmöglich. Und schau dir mal an, was überhaupt in der westlichen Welt, ich meine, ist furchtbar, der Zustand und so. Okay, und wir tun uns relativ leicht zu sagen, ja, alle gehören zu Jesus und wir sind eine große Familie. Nur die Leute selber, die finde ich das Problem. Ne? So, also klarer Fall von theoretischer Liebe. Eine zweite Ausflucht, die ist, also ich liebe also alle, die zu Jesus gehören und sowas. Aber gut, man muss natürlich definieren, wer gehört da dazu. Ne? Also ich muss sagen hier, also Kreti und Pleti gehören da nicht zum Leib Christi. Er musste unterscheiden. So, sagen wir mal, also alle, die wirklich, also wirklich total authentisch wiedergeboren und im Geist getauft sind, aber nicht nur irgendwie im Geist getauft sind, sondern also das muss schon so und so aussehen. Das heißt, was du machst, du grenzt ein oder aus. Nur, um die nicht lieben zu müssen, die anders sind als du. Gell? So, wir erinnern uns an dieses Ding, ne? Reife Liebe hat damit zu tun, Verliebtheit hat damit zu tun, dass du die Wesensschönheit von jemandem siehst und dass du Gemeinsamkeiten erahnst. Aber also reife Liebe wird aber nur drauf, wenn du auch die Dinge irgendwo integrieren kannst, wo du dich echt unverstanden fühlst und wo der andere echt anders ist als du. So, und eine einfache Lösung ist einfach zu sagen, du weißt was, die anderen, die gehören einfach nicht dazu. Ne? Wir grenzen das ein bisschen ein, den Rahmen, und für diesen wohldefinierten Rahmen, da gilt, wir haben uns alle lieb. So. Und die dritte Ausflucht ist, ich liebe schon alle und es gehören auch alle dazu, aber es ist eine Liebe aus der Ferne. Das heißt, es ist eine Liebe, die, das ist so ähnlich wie, ich bin total gern mit dir verheiratet, du bist auch wunderbar, aber ich fasse dich nicht an. Oder so. Das ist eine Liebe, die nicht in irgendeinem Punkt Berührung wagt oder praktisch wird. So. Das sind die drei Ausflüchte, die wir haben, wirklich zu lieben. Und ich möchte jetzt über das Thema sprechen. Ich muss dazu sagen, ich weiß, dass das für ganz viele von euch ein sensibler Punkt ist, vielleicht sogar für alle. Weil es gibt viele von euch, auch diese Donnerstagabende ziehen viele Leute an, die unter anderem hier sind, weil sie negative Erfahrungen mit herkömmlichen Gemeinden oder Kirchen gemacht haben. Das ist ja kein Geheimnis. Und selbst Leute, die zu einer Gemeinde oder zu einer Kirche gehören, ich meine, sei mal lang genug bei sowas dabei, du wirst sicherlich genug Gründe haben, irgendwann zu sagen, ne, also ich gehe in Fürbitte dafür. So, deswegen ist mir bewusst, dass das ein sensibler Punkt ist. Es ist ein sensibler Punkt, aber ich sage euch ehrlich, wie ich dazugekommen bin, drüber zu sprechen, die Kirche lieben. Ich bin dazugekommen, weil ich vor einigen Wochen, der Herr ist schuld an dem Punkt, der Herr ist echt schuld. Vor einigen Wochen hatte ich einfach eine Gebetszeit und mir war, als würde mir der Herr ein Stück weit zeigen, wie seine Gefühle eigentlich aussehen für seine Braut. Und ich meine, ich liebe Jesus. Ich bin all about Jesus. Also das ist echt, worum es in meinem Leben geht, Jesus besser kennenzulernen. Aber du kannst nicht sagen, du, ich hab dich lieb, aber das, was dir wichtig ist, ist mir völlig egal. Das stimmt was nicht. Und es war mir so, als würde er mir zeigen, welches Gefühl er eigentlich für seine Braut hat und mir aufzuzeigen, Johannes, deine Gefühle sind richtig weit davon entfernt. Und nicht wie so ein Tadel, hey, jam dich mal, sondern nur zu sehen, hey, an dem Punkt will ich dir noch so viel mehr zeigen von dem, wie ich eigentlich ticke. Es gibt drei Hauptprobleme, drei Hauptausflüchte. Ich habe das erste genannt, Liebe theoretisch, also ich liebe nur theoretisch, aber kritisiere alle Eigenschaften. Ich will es noch deutlicher nennen, das ist Kritik. Und jetzt, es gibt positive Kritik, ne? Aber es gibt auch zerstörerische Kritik. Und das Blöde ist, in dem Maße, in dem du geistliche Autorität gewinnst, indem du mit dem Herrn weitergehst, indem du mehr Erkenntnis aus dem Wort Gottes bekommst und so weiter, je mehr du gesehen hast, ich mal all das mal als so ein Pfeil auf. Das ist nämlich was Gutes. Du hast echt einen Ruf von Gott, du hast wirklich Autorität in der Fürbitte, du hast wirklich eine Vision für was auch immer. In dem Maße, in dem du da steigst, siehst du auch mehr Schwächen. Ich habe oft Gespräche mit Leuten, die ein Problem haben mit sowas, was sie nennen, ich habe so einen Kritikgeist oder so. Ich muss immer alles bewerten und rumnörgern. Hey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Das ist ein Zeichen, dass du zu geistlicher Leiterschaft berufen bist. Weil Leute, die gar nicht sehen, dass irgendwas am Laden nicht stimmt, werden wahrscheinlich auch nichts ändern wollen. Aber jetzt ist das Gemeine, und zwar das Gemeine ist, dass dieser Pfeil von Begabung, von Salbung, von Erkenntnis, von Weisheit, wenn der angefressen wird von Kritik, ich mal das mal hin, das ist sowas wie so ein Rost, dann verliert das ganze Ding seine Schärfe. Und was noch gemeiner ist, diese Pfeile, die wirken ansteckend. Ne? Das Werk, das du gründest oder die Leute, die du in deinem Alpha-Kurs hast oder deine eigenen Kinder, die Leute, mit denen du redest, die spüren diesen Flavor, die merken, die lernen unbewusst, so wie Kinder eine Sprache lernen, lernen die nicht nur deine geistliche Kühnheit und das Coole, was du von Herrn tust, sondern auch die Verachtung für andere Christen, die du mittransportierst. Und es ist nicht, dass der Herr dich ab jetzt hasst oder sowas. Der Punkt ist nur, du beschneidest dich ein Stück weit deiner eigenen geistlichen Effektivität. Und das ist sehr, sehr schade. Weil je höher du in geistlicher Autorität oder in theologischer Erkenntnis oder einfach in geistlicher Reife kommst, desto mehr kann der Herr dich auch verwenden und will dich verwenden. Aber wenn dem nicht ein Maß an Liebe und Demut entspricht, das mitwächst, wird deine Autorität dich halt immer stolzer machen, aber nicht effektiv. Stolz, eines der Hauptprobleme von Stolz ist, dass er Effektivität zerstört. Leute, die stolz sind, denen glaubt man nicht. Den haben nicht wirklich tiefenbleibenden Einblick. Ja? Und das Gemeine ist, dieser Geist der Kritik oder diese Haltung der Kritik, der hängt sich gern an Leute, die eigentlich eine prophetische Ader haben. Prophetische Ader bedeutet, dass du was von Gott empfängst, dass du was Wahres siehst. Aber wenn eine Kritiksucht damit reinkommt, dreht es die Effektivität eigentlich um. Kritiksucht ist eigentlich das Gegenteil vom wirklich prophetischen Geist. Okay? Ich gebe euch eine kurze Definition von dem, was ich meine, Kritiksucht, weil es gibt ja auch gute Kritik. Ja? Die Definition ist, wesentlich, du beurteilst andere Gruppen, Menschen, ne, immer nach den schlechtesten Elementen. Das ist menschlich, aber es ist unreif. Und die ganze Kirchengeschichte, ich spreche das hier ja in Augsburg, einer Stadt, die für Einheit und Trennung der christlichen Kirchen auf der ganzen Welt eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die ganze Kirchengeschichte ist durchzogen von unterschiedlichen Christen, die sich Gruppen von Christen, die sich definiert haben durch ein oder zwei Merkmale, die die anderen blöd fanden. 99 andere Merkmale hätten sie okay gefunden, aber aufgrund dieser kleinen Merkmale haben sie sich gegenseitig ausgeschlossen. Du kannst es ständig beobachten. Bewegungen kommen Und die Bewegungen werden beurteilt nach der einen oder nach den zwei oder nach den drei Dingen, die ein bisschen übertrieben sind. Und aufgrund dieser ein, zwei oder drei Dinge wird das Ganze bewertet und beurteilt. Wer hat sowas schon mal erlebt? Okay, du siehst es überall. Oder auch Menschen. Die Person ist einfach eine Person, die Stärken und Schwächen hat. Und 2% sind echt völlig daneben. Und du bewertest die ganze Person nach diesen 2%, die offensichtlich schlecht sind. Sagst, hey, hast du nicht gemerkt, dass dem seine Ehe überhaupt nicht gut ist? Sagst du, ja, das kann schon sein, aber schau mal an, dieser Mensch besteht aus mehr Sachen. Ja? Oder ich meine, hey, diese Gemeinde, da kannst du ja nicht gehen. Ja? Die beten ja nicht mal in Sprachen. Ja, das kann schon sein, das kann schon sein. Du kannst auch sagen, dass du das nicht gut findest. Ne? Aber wenn das zum Maßstab meiner Gesamtbewertung wird, arbeite ich aus einem Geist der Kritiksucht heraus. Und das ist gefährlich, denn dieser Blick fällt immer auf, das ist nur eine Seitenbemerkung, das fällt immer auf mich selber zurück. Ne? Die gleichen Augen, mit denen ich dich anschaue, mit denen schaue ich auch mich im Spiegel an. Ne? Und die Leute, die am kritischsten sind für andere, sind auch die, die sich selber am meisten hassen. Weil sie ihre eigenen Fehler am deutlichsten kennen. Wenn du barmherzig wirst mit anderen, wirst du auch barmherzig mit dir selbst und andersrum. Und auch du hast es verdient, dass du barmherzig mit dir bist. In der Schrift ist es interessant, dass wir sehen, dass es eine tolle Verwandlung gibt von Kritik zu was anderem. Und das Beispiel ist zum Beispiel der Prophet Jeremia. Es gibt kaum einen Propheten in der Bibel, der mit solcher Schärfe und Power den Leuten die Meinung gesagt hat. Warum war das trotzdem keine Kritiksucht? Schau, wir lesen von Jeremia auch, dass er mit dem Volk, das er kritisiert hat, am Schluss ins Verhängnis gegangen ist. Das ist krass. Nochmal. Jeremia hat irgendwie 50 Jahre oder was prophezeit und hat gesagt, Leute, wenn ihr so weitermacht, kommen die Feinde und machen hier alles platt. Und was ist passiert? Er hat es 50 Jahre lang verkündet und eins nach dem anderen ist eingetroffen und am Ende von den 50 Jahren ist er sogar mit verschleppt worden, obwohl er derjenige war, der von Anfang an gesagt hat, dieser Kurs führt ins Verderben. Das heißt, seine Kritik oder seine prophetische Botschaft war aufgewogen durch Liebe und Solidarität zu diesem Volk. Und deswegen war sein Ding fruchtbar. 70 Jahre später kommt Daniel auf den Plan, grabt das Buch Jeremia aus und fängt an zu fasten und zu beten. Und als Folge dessen kommt Israel zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Das heißt, das Werk von Jeremia, die Worte von Jeremia waren fruchtbar, aber nur weil sie aufgewogen waren, nicht mit einem kritischen Geist, sondern mit einem dienenden Geist. Wenn du bei Jesus erschrickst, manchmal über die harte Kritik, die er bringt gegen die Pharisäer, gegen die Zöllner und sonst was, er konnte sich das nur leisten, weil dieser Scheck gedeckt war durch sein Kreuz. Weißt du, die gleichen Menschen, die er so hart kritisiert hat, waren die Menschen, für die er auch bereit war, am Kreuz zu verbluten. Und das macht einen ganz schönen Unterschied. Ob du eine Person kritisierst, für die du selber einen Preis bezahlst oder von außen. Ne, jemanden kritisieren, was mir nichts kostet, es ist relativ billig. Zu sagen, ich finde das und das nicht gut, aber ich bin bei dir und ich lasse dich nicht los, egal was kommt, hat ein anderes Gewicht. Und wo das anfängt und endet und einen Höhepunkt findet, ist Fürbitte. Deswegen gibt es diese Entwicklung auch im Leben von Jeremia, von Kritik zu Fürbitte. Das Tolle ist, dass Fürbitte dich rausholt aus der Kritik. Es ist nämlich relativ schwer, jemanden zu kritisieren auf unfaire Weise, für den du viel betest. Kleine Anregung, wenn du zu einer Gemeinde gehörst, ich habe mir das selber vorgenommen, deswegen sage ich es, ich bin der volle Anfänger in allem, was ich heute lehre. Der volle, ich brauche die Lehre selbst. Kleine Anregung, wenn du zu einer Gemeinde gehörst und du kommst zurück von dem Halligalli super, Heiliggeist erfüllt Erkenntnis und Offenbarung, Weisheit und Prophetie plus Seminar und stürzt ab in die ernüchternde Realität deiner eigenen Gemeinde und denkst dir, wo bin ich hier hingegangen? Was mache ich hier? Und in dir selber, da rattet das alles drin. Das ist so ein Schwachsinn. Diese Lehre ist völlig falsch. Eine falsche Bibelübersetzung verwenden sie auch. Dieses Lied ist abartig. Was bedeutet das Lied eigentlich? Der Chor singt bescheuert. Warum heizen die hier nicht gescheit? Rat mal, woher ich das kenne. Okay? In deinem Kopf läuft diese Litanei ab. Weißt du, wann die Litanei sofort vorbei ist? Wenn du dir vornimmst zu sagen, ich gehe in diesen Gottesdienst nur aus einem Grund. Nämlich um zu beten, dass Gott hier reinbricht. Na, in dem Moment hast du überhaupt keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, hier, wie bescheuert ist das eigentlich, sondern Fürbitte verwandelt Kritik und wascht, poliert deinen Pfeil sauber wieder. Weißt du, der Punkt ist ja nicht, ist überhaupt nicht, dass du nichts sagen darfst oder dass du nicht eine Meinung haben darfst. Du darfst auch kritisch sein, du darfst auch mit einer prophetischen Schärfe was sagen, aber deine Herzenshaltung dabei entscheidet alles, macht allen Unterschied der Welt. Es ist sehr, 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 meine Güte, wie soll ich das beschreiben? Es gibt viele Leute, die wollen in ihren Gemeinden was verändern. Aber es ist schon ein großer Unterschied, ob du von oben herab was verändern willst oder dienend. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Ob du sagst, hey, Jungs, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Ich war nämlich auf besagtem Seminar und jetzt, wenn ihr wollt, ich biete mich an. Ne? Aber dann wird hier endlich mal ordentlich gearbeitet. Ne? Aber diese Herzenshaltung wird nicht in der gleichen Weise fruchtbar sein. Jetzt sagst du ja, super, heißt es, wir sollen in alle Ewigkeiten unseren bescheuerten Pastor und alles ertragen. Das kann der Herr allein dir sagen, wie lange du das musst. Aber in der Fürbitte eine prophetische Schärfe zu haben und zu warten auf eine Gelegenheit, das passende Wort zu sagen, hat nichts mit Kuschen zu tun. Hat nichts damit zu tun, zu sagen, oh, ich finde alles gut. Nee, nicht. Okay. Wir haben uns leiten lassen am Anfang von der Lehre, von dieser Metapher oder von diesem Gleichnis von Liebe zwischen Mann und Frau. Und es ist interessant, dass Paulus nur zu den Männern sagt, dass sie die Frauen so lieben sollen wie Christus die Kirche. Und ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber was auffällig ist einfach, die von euch, die Männer sind anders, Frauen auch, gelesen haben oder irgendwie die ganzen Frauen können nicht einpacken und Männer dafür nicht zuhören, Bücher und sowas. Eine Sache, die sich schon durchträgt, die wirklich deutlich ist, ist, die Frau ist von, ich hoffe, dass es niemand als irgendwie, jemand von euch als Frauen irgendwas diskriminierend empfindet, aber ich glaube, dass es wirklich so ist, dass Frauen wirklich von ihrem Wesen nach stärkeren Veränderungen und Schwankungen unterworfen sind als Männer. So ein Mann ist ein bisschen, wie soll man sagen, einfach gestrickt. Nein. Also ich schließe jetzt von mir auf andere. Also Männer sind in der Regel von ihrem Wesen her ein bisschen gleichbleibender und Frauen neigen einfach auch emotional aufgrund verschiedener Dinge einfach zu stärkeren Schwankungen. Und ich glaube, eine richtig schlimme Erfahrung für eine Frau ist, wenn sie so einen Eindruck hat, hey, mein Mann liebt mich nur, wenn ich so und so und so bin. Ne? Wenn ich total gut aussehe, nee, keine Frau sieht immer nur gut aus, an jedem Morgen, nach jeder Aktion, wie oft das Kind nachts geschienen hat oder sonst was. Ne? Mein Mann liebt mich nur, wenn ich super geschminkt bin, total gut aussehe, guter Laune bin und gerade voll erfolgreich bin und produktiv. Ich glaube, das ist eine richtig schlimme Vorstellung, sowieso für jeden Menschen, aber sicherlich auch für jede Frau. Und das Tolle ist, dass Paulus sagt, dass Christus die Kirche auch dann liebt, wenn sie gerade ein bisschen schlecht drauf ist und ein bisschen Runzeln hat und ihre Tage hat. Und so. Und das war jetzt ein blödes Beispiel. Und so. Er liebt sie, aber das Tolle ist, diese Bedingungslosigkeit dieser Liebe verändert sie. Also kleine Seitenbemerkung zu Ehe und Familie. Ich glaube, das, was am effektivsten andere Menschen verändert, ist wirklich bedingungslose Liebe. Dieses Ding, hey, ich liebe dich wirklich so, wie du bist, auch wenn du dich nie veränderst. Ich glaube, das ist das, was am ehesten einen Menschen wirklich verändern kann. So, aber was heißt das auf die Kirche zurück? Naja, du kannst nicht anfangen, sie erst zu lieben, wenn sie eh schon echt super schön ist. Es muss irgendwie anfangen, dass wir sie lieben in einem Zustand, wo sie überhaupt noch nicht schön ist. Okay? Das war der erste und längste Punkt. Ich habe vorher gesagt, es gibt so verschiedene Ausflüchte, die uns daran hindern, echt richtig zu lieben. Das erste ist so eine theoretische Liebe, die hat mit Kritik zu tun. Das zweite ist das mit Ein- und Ausgrenzung. Okay? Lass uns das anschauen. Ausgrenzung. Herzlich willkommen zum ersten Tag der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen. Wusstet ihr, dass das heute beginnt? Nee, wusstet ihr nicht, gell? Ich habe es auch nur irgendwo erfahren, ich weiß nicht mehr. Aber heute ist die. Eine Woche lang beten die Christen für die Einheit. Schön, ne? Weltgebetswoche. So, der Punkt ist, es gibt einen Bacillus, einen Virus in der christlichen Welt. Und den gab es von Anfang an, seit der Urkirche. Und es ist das, was ich sektiererischen Geist nennen möchte. Sektiererischer Geist funktioniert so. Der sagt, also, es sind schon alles Christen, aber nicht wirklich alle. So nach dem Motto, die müssen schon mindestens A, B, C und D glauben. Und die, die das und das glauben, die gehören nicht wirklich dazu. Das heißt, du hast schon ein bisschen einen kleineren Rahmen, sagst du, also die wirklichen Christen, das sind eigentlich nur die. Aber dann sagst du, innerhalb dieser Teile, also zum Beispiel innerhalb meiner Konfession, da gibt es auch solche, also die sind da ganz komisch und die haben diese komischen Praktiken. Also es sind nicht alle so richtig. So, gell? Also eigentlich muss man sagen, eigentlich nur die. Und aus denen, okay, da gibt es auch, ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ne? Aber da gibt es zumindest ein paar lebendige Ströme. Gell? Und innerhalb des lebendigen Stroms, da gibt es, also gibt es, gut, es gibt eigentlich gibt es nur eine Gruppe. Das ist nämlich die, zu der ich gehöre. Aber wenn man ganz genau hinschaut, muss man sagen, wir haben richtig viele Leute, die machen ein bisschen mit und gehören so dazu. Aber wenn man ganz genau hinschaut, bin es eigentlich nur ich. So, ja. Das steckt eigentlich dahinter. Schau, wenn du eine Person lieben kannst, dann kannst du alle Menschen lieben, und wenn du eine Person nicht lieben kannst, kannst du niemand wirklich lieben. Und wenn du Einheit auf einer Ebene nicht schaffst zu denken oder zu leben, schaffst du es in einer anderen Ebene auch nicht. Aber wirklich, du wirst es überall sehen. Jetzt zum Beispiel sage ich, ich bin ein katholisch-charismatischer Christ, okay? Jetzt sage ich, ja, also schon alle Christen und sowas, aber man muss schon sagen hier, also eigentlich sind es schon eigentlich nur die Katholiken, ne? Die anderen sind komisch, die haben überhaupt keinen, haben nicht mal einen Papst und sowas, was seid ihr für Christen und so. Ne? Weil ich so das erste denke, sage ich, gut, aber die Katholiken, ich meine, Katholiken, ne? Da gibt es die stehen dann nur auf lateinische Geschichten und sowas, also charismatische Katholiken, so geistgetauft, das sind die richtigen. So dann habe ich so charismatische Katholiken, sage ich, ja, da gibt es auch solche, die sind schon wieder ziemlich abgeflacht und so. Eigentlich sind es nur die und die und so, und am Schluss ist nur noch meine Gruppe, und am Schluss muss ich sagen, eigentlich bin ich so hängen geblieben in meiner Illusion von Wesensschönheit, dass ich es nicht geschafft habe, Dinge zu integrieren am Leib Christi, die anders sind als ich. Und ich habe jetzt eine relativ harte These, aber die sage ich dafür umso lautstärker. Es gibt viele Leute, die versuchen zu definieren, wer alles ein Christ ist und wer alles zur Kirche gehört. Ich persönlich habe lieber keine Definition als eine ausgrenzende. Dann sage ich lieber, du weißt was, mir ist es wurscht. Okay? Ich folge Jesus nach, ich habe Interesse, dass die Leute, aber wie ist es mit denen, weißt du, die glauben an Jesus, aber die glauben nicht, dass Vater und Sohn auch Gott sind. Dann sage ich, komm, so what? Also ich habe überhaupt kein Interesse, in diese Denke reinzukommen. Das ist mir völlig wurscht. Ich will, dass Menschen Jesus kennen. Das, was in der Bibel steht, sie tun, dass sie getauft werden und so weiter. Ich persönlich bleibe meiner Herkunft und meiner Tradition treu. Ich bin Katholik und lebe als Katholik meinen Glauben, aber ich habe überhaupt kein Interesse daran, eine Definition aufzubauen, nur um irgendwie zu sagen, also hier ist genau die markierte Linie zwischen Reich der Finsternis und Reich des Lichtes. Also, sorry, da lasse ich lieber Unkraut und Weizen gemeinsam groß werden und den Herrn der Ernte entscheiden hier, wann was hier reinkommt und was hier reinkommt. Macht das Sinn? Irgendwie. Okay. Dritte Gefahr, ich habe es so gesagt, dritte Gefahr ist sowas wie Lieben nur aus der Ferne. Das ist ein Punkt, in den habe ich so ein paar Sachen reingepackt, die ich... Ich weiß nicht genau, wie ich die anders überschreiben sollte. Ich will erst was voranschicken, und das ist Folgendes. Ich maß mir nicht an, für irgendjemanden die Entscheidung treffen zu können, wann es an der Zeit ist, eine Gemeinde oder Kirche oder so zu wechseln. Ich maß mir das einfach nicht an. Das kann nur der Herr selber entscheiden. Okay? Ich sage, Ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt. Ich glaube, es gibt Situationen, die von der Lebenswelt und von der Erfahrung her so einfach sind, dass irgendein Weg zu Ende ist, dass es irgendwie nicht mehr tragbar ist. Keine Ahnung. Ich habe keine Aussage darüber. Frag den Herrn, wo dein Platz ist, ob da noch dein Platz ist, ob da wieder dein Platz ist, wie auch immer. Keine Meinung dazu. Ich möchte nur eine Sache sagen dazu, und die ist, hüte dich mit allem, was du hast, vor Bitterkeit und vor Entscheidungen, die du aus Bitterkeit raus triffst. Schau, wenn es der Feind schafft, dass du in einer Gemeinde völlig missverstanden wirst, wenn in der Gemeinde die übelsten Irrlehren gelehrt werden und man dich verletzt, dann hat er einen Sieg gewonnen. Aber wenn er es schafft, dadurch dein Herz zu verbittern gegen deine Mitchristen und dich abzuschneiden von der Gemeinschaft der Gläubigen, dann hat er einen zehnfachen Sieg errungen. Das ist der deutlich effektivere Sieg. Der deutlich effektivere Sieg. Auch hier wieder, das heißt nicht, dass es nicht mal eine Zeit geben kann, wo du sagst, ich will jetzt erstmal hiervon nichts mehr wissen, ich gehe meine eigenen Wege. Das ist nicht der Punkt, auf den ich raus will. Der Punkt, auf den ich raus will, ist Bitterkeit. Okay? Ich merke das ständig. Vor kurzem erst, ich war im Gebetsraum und wir hatten eine Gebetszeit, die echt gut war, und ich hatte den Eindruck, der Herr ist wirklich dabei, reinzubrechen. Und in genau dem Punkt musste ich mich über eine spezifische Person im Raum furchtbar ärgern. Und ich konnte auf einmal nur noch daran denken, warum, das gibt's doch nicht. Das ist einfach unsagbar. Warum kann ich, kennst du das irgendwoher? Wie ist erstaunlich, wie du von Geist erfüllt zu völlig fleischlich switchen kannst innerhalb von ein paar Sekunden. Ich bin da richtig gut drin, hauptsächlich in diese Richtung. So, und das, kennst du das, das erstaunlich ist, du bist gerade dabei, geistlich dich in den Raum zu bewegen, und das Einheitsding ist auf einmal so eine Fußfessel für dich. Und ich musste schnell entscheiden, entweder muss ich meine Bitterkeit jetzt ablegen, muss ich vergeben und mich auf Jesus fokussieren, oder mir macht das Ding meine ganze Gebetszeit kaputt. Ne, Bitterkeit, Jakobusbrief berichtet davon, dass Bitterkeit eine Wurzel sein kann, oder ist es Jakobusbrief? Wir haben mal danach gesucht, Tom, da haben es nicht gefunden, kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, es war Jakobus. So, gebt Acht, dass nirgends eine bittere Wurzel heranwächst. Okay? Bitterkeit kann eine Wurzel sein. Und das Heftige ist, ich habe auf der Mehrkonferenz jetzt neulich viel gesprochen über das Zurück ins Obergemach, dass Gott, was wir glauben, dass der Heilige Geist dabei ist, uns als Kirche, uns als Christen, zurück in eine Position des Obergemachs zu bringen. Aber weißt du, wo das Obergemach begonnen hat? Was war die erste Geschichte, die im Obergemach überhaupt war? Noch vor Pfingsten, noch vor dem Rund um die Uhr Gebet. Ja, Abendmahl und genau, die Fußwaschung, genau die zwei Sachen. Es war zum einen, ich male das mal als Symbol hin. So. Etwas, okay, stilisiert. Fuß, das ist ein Fuß. Fuß, so. Ja. Abendmahl und Fußwaschung sind die zwei Sachen, die praktisch die Gründungsakte, wie wenn du eine Vereinsgründung hast, ich war gestern bei einer Vereinsgründung dabei, es war total ergreifend, so wenn du so einen Gründungsakt vollziehst, warum lacht ihr? Wenn du einen Gründungsakt vollziehst, dann hast du das von immer für immer im Dokument, in dieser Gründungsakte hinterlegt, was da passiert ist. Und das, was am ersten wie sowas wie die Gründungssituation der Kirche angesehen werden kann, sind genau diese ersten Begebenheiten im Obergemach, nämlich die Fußwaschung und das Abendmahl. Und beides sind Gesten, sind Bilder, sind Zeichen, die von einer massiven Bereitschaft zu dienen sprechen, und beide werden richtig körperlich. Okay? Also es ist richtig körperlich zu sagen, so, zieh mal deine Schuhe aus hier, so, ich gieße dir ein bisschen Wasser drüber und nachher putze ich es ab. Und es wird richtig körperlich, wenn ich sage, schau mal her, ich nehme ein Stück Brot und das gebe ich dir zum Essen, und das ist mein Körper, das ist mein Leib, das ist das, was ich mit meinem Leib mache. Das Erstaunliche ist, dass Jesus das mit Männern macht, die da drauf und dran sind, ihn zu verraten. Es gibt eine Stelle, über die ich jetzt nicht sprechen möchte, oder nicht lang sprechen möchte, das ist im 1. Buch Samuel, Kapitel 25, da wird eine Person stilisiert als eine absolut perfekte Frau und die heißt Abigail. Kann auch nichts dafür. Und die, da kommt der David und der David ist furchtbar sauer auf den Mann von der Abigail, weil der sich daneben benommen hat und will das ganze Dorf auslöschen, ausradieren. Und dann kommt die Abigail und sagt, hey, hier David, hast du was zu essen, zu trinken und ich kümmere mich um deine Soldaten und dass sie was zum Essen haben und so. Und bitte, ich nehme die Schuld auf mich, tu uns nichts. Und David ist voll hin und weg von der Frau und tut ihr nichts. Und er will sie nachher heiraten, kann man verstehen. Und er sagt nachher zu ihr was, er sagt, hey, willst du mich heiraten? Und sie lässt ihm durch einen Boten zurückschicken, siehe, ich bin deine Dienerin und bin bereit, den Dienern meines Herrn die Füße zu waschen. Ein sehr poetischer Ausdruck, was mich ergriffen hat dran, sie sagt nicht, ich bin bereit, dir die Füße zu waschen. Schau, es ist die eine Sache zu sagen, Jesus, ich will lieben, wie du geliebt hast und so wie du uns die Füße gewaschen hast, will ich auch deine Füße waschen mit meiner Liebe. Das ist die eine Sache, Jesus so zu lieben, das ist die andere Sache, auch den schmutzigen Kollegen von Jesus die Füße zu waschen und seinen Jüngern, die drauf und dran sind, ihn zu verraten. Schau, Johannes 14 sagt Jesus, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so einander liebt und wäscht ihnen die Füße. Schau, aber er wäscht nicht heiligen Personen die Füße, sondern eben jenen, die dabei sind, ihn zu verraten. Und er nimmt Brot und bricht es und sagt, schau mal, das ist mein Leib. Wein, das ist mein Blut. Ich gebe das hin für euch. Nehmt es, isst es, trinkt es. Und er macht es mit Jüngern, die dabei sind, absoluten Müll zu bauen. Absoluten Müll zu bauen. So weit geht seine Liebe. So weit bleibt er nicht in der Ferne stehen, sondern es ist eine Liebe, die dient. Liebe wird da echt, wo sie dient. Ich bin stark geprägt worden, habe ich schon öfter erzählt, aber von einer sehr eindrucksvollen Frau, einer Eremitin, einer Mystikerin, die 1998 gestorben ist. Und das ist eine Frau, die sehr, sehr prophetisch war. Und ich kenne niemanden, der so sehr am Zustand der Kirche gelitten hätte wie sie. Also keine Illusionen. Ne? Ich spreche nicht davon, lass uns einfach so tun, das wäre alles super und wir sind alle toll. Die hat absolut gelitten unter dem Zustand. Und sie hatte über ihrem Tisch, wo sie saß, so ein Plakat und auf dem stand ein Spruch von ihr drauf. Und der Spruch hieß, Herr, mach mich würdig, deiner Kirche zu dienen, die am Boden liegt. Das ist eine heiße Aussage. Herr, mach mich würdig, der Kirche zu dienen, deiner Kirche zu dienen, die am Boden liegt. Eine interessante Spannung drin. Es hat nichts Verklärendes. Und gleichzeitig hat es auch nichts Überhebliches. Es ist leicht, von oben herab zu lieben. Herr, diese armen Schweine, die sind so arm dran. Danke, dass du mich zu ihnen gesandt hast, sie zu lieben. Sagst, nee, mach mich würdig. Weil, weißt du, es ist deine Braut, nicht meine Braut. Deswegen kann ich mir nicht anmaßen, überheblich zu sein, denn dann verscherze ich es mir mit dem Bräutigam. Herr, mach mich würdig, deiner Kirche zu dienen, die am Boden liegt. Sie hatte eine Vision dazu, die damit in Verbindung war und ist die Vision von einer Frau, die absolut fertig aussah, absolut kaputt, absolut am Ende, absolut hässlich, absolut halb verhungert, schmutzig, verletzt, dreckig, die am Boden liegt in einem völlig kaputten Gewand. Und Jesus, der sich niederbeugt zu ihr und ihr einen Kelch reicht. Und wenn sie diesen Kelch nimmt und ihn trinkt, wird sie wieder gesund. Aber dieser Kelch ist voller Blut. Und die krasse Pointe, die hat nichts mit meiner Lehre zu tun, aber die krasse Pointe dieser Vision ist, dass sie in der Vision sah, dass dieses Blut das Blut der endzeitlichen Märtyrer sein wird. Derjenigen, die aus Liebe zu Jesus bereit sind, ihr Leben zu lassen. Ja? Und in dieser Vision stand oder blieb die Frage offen im Raum stehen, wird sie den Kelch nehmen? Ja. Aber so weit geht Jesus in seiner Liebe. Er gibt sich selber hin in der Eucharistie, im Abendmahl, in der Fußwaschung wird er zum Diener. Aber er hat noch mehr vor. Er will, dass wir auf die gleiche Weise lieben und auf die gleiche Weise dienen. Und es beginnt da, wo du betest. Es beginnt auch da, wo du anfängst zu dienen. Und die Frage ist, kannst du jemandem ohne Überheblichkeit dienen, während du nicht gut findest, was er tut? Oder sagst du, nee, hier müssen wir erstmal ein paar Sachen ändern hier in diesem Laden. Ich meine, das ist ja wohl das Letzte. Also da mache ich lieber was anderes. Kannst du jemandem ohne Überheblichkeit dienen, während du es nicht hundertprozentig gut findest, was da läuft? Jesus gibt eine Antwort. Jesus kann das sehr wohl. Jesus kann das total. Jesus kann das richtig gut. Ja. Nur eine letzte Seitenbemerkung zu diesem Punkt und dann versuche ich zum Ende zu kommen. Auf welche Weise du dienen wirst, oder auf welche Weise der Herr dich einlädt zu dienen, da musst du ihn selber fragen. Okay? Da gibt es auch nicht ein Patentrezept. Und wofür es, glaube ich, auch kein Patentrezept gibt, ist was anderes. Und zwar, Jesus hat als das Zeichen der Gemeinde, der Sammlung des Gottesvolkes und als das Zeichen dessen, was er aus Liebe für die Kirche und für uns tut, hat er das Zeichen von Brot und Wein eingesetzt. Das Abendmahl, die Eucharistie. Das ist ein Gebot, das Jesus gegeben hat. Jesus hat nicht gesagt, hey, wenn ihr wollt, dann macht ihr das mal, sondern er hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Nun, das Problem ist, wir sind hier eine ökumenische Gruppe und das Abendmahl, die Eucharistie, ist ein Zankapfel, ist ein Streitpunkt zwischen den unterschiedlichen christlichen Kirchen. Deswegen will ich nur so viel sagen. Finde du heraus, auf welche Weise du in deiner Spiritualität, du in deiner geistlichen Herkunft, wie du eine eucharistische Frömmigkeit entwickeln kannst. Einen persönlichen Zugang zum Abendmahl. Es ist nichts, was du nur machen kannst hier, wenn, oder keine Ahnung, sagst du, meine Gemeinde, die ist einfach so kaputt, da kann ich nicht hingehen. Jesus hat mit den Leuten Abendmahl gefeiert, Eucharistie gefeiert, die ihn nachher verraten haben, nur so. Nur so zur Info. Und ich will dich herausfordern, überleg selber, wo ist in deiner geistlichen Tradition, wo ist in dem geistlichen Hintergrund, wo du bist, eine Möglichkeit und eine offene Tür tatsächlich mit ganzem Bewusstsein. Das ist das, was Jesus uns aufgetragen hat zu tun. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Dieses Mal zu feiern. Gleichzeitig der Punkt, an dem, ich muss aufhören, ich muss zum Ende kommen. Wozu all das? Wozu all das? Wozu hier diese Bereitschaft, nicht nur aus der Ferne zu lieben, sondern zu dienen, nicht auszugrenzen, Fürbitte statt Kritik? Schau, aus einem Grund. Aus dem einen Grund, dass aus meiner unreifen Liebe eine reife Liebe wird. Und so wie ich mich in einen Menschen verlieben kann und in ihm Wesensschönheit erblicken kann, und Kraft dieser Erfahrung dann auch integrieren kann, wo mich ein anderer enttäuscht oder nicht verstehen kann, so können wir anfangen, die Kirche zu lieben. Nicht, weil sie perfekt ist, sondern weil Jesus in ihr eine Wesensschönheit sieht, die genug war, ihn ans Kreuz zu treiben. Was hat er da gesehen? Die Braut. Schau. Es gibt eine große Versuchung für geistliche Personen, die an Erweckung und Durchbruch glauben. Ich glaube an Erweckung und Durchbruch. Aber was machst du, wenn jemand, für den du betest, keine Erweckung und keinen Durchbruch erlebt? Ne? Wenn er nicht gleich geheilt wird, wenn er nicht gleich befreit wird. Dann, weißt schon, dann ist die Gefahr groß zu sagen, hey, ja, Mai, ich habe jetzt das meine getan, offensichtlich glaubst du zu wenig. Oder was machst du mit einer Gemeinde oder mit einer Gruppe, wenn du die geistlichen A und O-Prinzipien erkannt hast, sagst, Leute, schau mal, das sind die vier Prinzipien, wenn ihr die nicht umsetzt, seid ihr selber schuld, dann müsst ihr selber schauen, wie ihr weiterkommt. Ich warne dich vor einer Theologie oder einer Theorie, inklusive Erweckungstheorie, die dir eine Legitimation dafür gibt, nicht barmherzig zu sein. Nochmal, ich warne dich vor einer Theologie, die für dich ein Freifahrtschein werden kann, um mit Menschen nicht mehr geduldig zu sein. Ich glaube, dass Gott Erweckung schenken will, dass er Kranke viel häufiger und schneller heilen will, als wir es im Moment erleben, und zwar sowohl psychische, innere Heilung, dass Prozesse schneller gehen, dass Prozesse nicht Jahre immer gehen müssen, als auch körperliche Heilung. Aber ich warne dich davor, diese Sehnsucht nach Kraft und nach Krafterweis zu einem Vorwand zu nehmen, unfähig zu werden, mit Leuten mal was durchzustehen, wenn es nicht gleich gut geht. Mit einer Gemeinde was durchzustehen, wenn sich nicht gleich was ändert. Fazit, worauf läuft es raus? Mir muss die Braut von jemand anderem nicht gefallen. Es genügt, dass sie dem Bräutigam gefällt. Aber weißt du was? Wenn ich der Freund des Bräutigams bin, werde ich mich hüten, schlecht über die Braut zu reden. Selbst wenn ich sagen würde, ich hätte sie mir nicht ausgesucht. Ich finde sie ein bisschen dick, ein bisschen viele Flecken. Wenn der Bräutigam mein Freund ist, dann werde ich mich hüten, das laut zu denken. Stell mal vor, du gehst zum Bräutigam hin, wir haben ein paar Ehepaare oder Leute, die jetzt bald heiraten werden hier, und du gehst zum Ehepaar, zum Bräutigam hin und sagst, hey, mal ehrlich gesagt, wie bist du denn auf die gekommen? Also, weißt du, du sagst es am Hochzeitstag, hey, das Kleid, das steht dir überhaupt nicht, das schaut unmöglich aus. Selbst wenn du das denkst, du sagst zum Bräutigam das nicht, okay? Und dann stell dir vor, du sagst es nicht zum Bräutigam, sondern du gehst rum beim Stehempfang und sagst, hey, Leute, mal ehrlich gesagt, die Braut ist zum Kotzen. Wie ist der auf die gekommen? Jetzt, wie ist der Bräutigam drauf, wenn er das rausfindet? Ich rate dir, läster nicht über die Braut am Tag der Hochzeit. Ist eine schlechte Idee. Nee, aber Freunde, wie oft tun wir es? Wie oft tun wir es? Ich habe mir die Braut nicht ausgesucht. Ich habe nicht gesagt, oh, irgendwie, ich bin verliebt in die Kirche. Na, Jesus sagt, schau mal her, ich habe die Kirche geliebt und mich für sie hingegeben, um sie in Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. Ich will sie nähren, ich will sie pflegen. Wenn ich ein Freund von Jesus bin, werde ich mich hüten, schlecht von seiner Geliebten zu denken. Und an dem Punkt muss ich umkehren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich würde jetzt gerne noch abschließend in eine kurze Gebetszeit gehen. Und alle, die jetzt diese Lehre auf CD oder Podcast hören, kannst jetzt bei dir zu Hause in die Gebetszeit gehen, wo ich zum Herrn sage, Herr, ich will nichts zu tun haben mit dem Geist der Kritik. Ich will nichts zu tun haben mit einem sektiererischen Geist, der ein- und ausgrenzt, je nachdem, was mir in meinen Kram passt und nicht. Und ich will nichts zu tun haben mit einer Liebe, die nicht fähig ist, zu dienen. Und ich will umkehren an den Punkten, wo ich über deine Braut schlecht gesprochen habe. Lass uns aufstehen.